Podcast. Der Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft.
Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tolkast, der Podcast der Deutschen Tolkien Gesellschaft Nummer 42. Und bevor ich es gleich wieder vergessen sollte, ja, heute Aufnahmetag ist der 11.11., nicht um 11.11 Uhr. Nicht, dass er mich da schon mal irgendwie falsch versteht oder ähnliches. Und wie es vielleicht gerade schon...
Das wird jetzt echt zum Running Gag.
Tobias schon wieder so einen kleinen... epileptischen Anfall im Zeigefinger anscheinend.
Mir ist die Maus ausgerutscht.
Ja,
die
Maus ausgerutscht.
Aber wie ihr ja schon wieder hört, wir sind heute wieder zu dritt. Wir sind also wieder komplett und deswswegen geht jetzt von mir aus erstmal ein recht schönes, herzliches Hallo und herzlich willkommen zurück an Annika. Moin, moin.
Hi. Schön wieder da zu sein.
Ja. Finde ich auch schön. Ich habe deine zarte Stimme vermisst, danke, muss ich ehrlich sagen.
Oh.
Ich habe sie vermisst.
Tja, dafür hatten sie an der Arbeit mehr davon.
Und natürlich auch noch ein paar Meter weiter einen wunderschönen Gruß an Tobias.
Einen wunderschönen guten Abend und ich heiße euch alle herzlich willkommen zur Sendung, die euch alle Fragen auf alle Antworten gibt, die Nummer 42.
Alle Fragen auf alle Antworten, finde ich schon mal richtig klasse.
Ihr wisst schon, dass wir zeitlich begrenzt sind, weil es gibt genügend Fragen, ne?
Genau. Nur 45 Minuten. Nein. Ihr gebt uns die Antwort, wir stellen die Fragen.
Das finde ich super. Tolkast Jeopardy.
So, dann damit wir auch wieder einen kleinen Fluss drin bleiben, erstmal einen kleinen Überblick. Wir haben nämlich wieder einige Themen für euch. Mehrere Blöcke sehe ich hier gerade, die wir haben, aber fange ich erstmal an. Wir haben natürlich wieder Feedback, sehr schönes Feedback, vieles Feedback, macht weiter so. Danach haben wir einmal theonering.net. Da wollen wir mal ein bisschen drauf eingehen, Thema Aluhut. Dann haben wir ein bisschen Bücherchen für euch, so ein paar. Ich zähle gerade so 4-5 Bücherchen. Danach haben wir nochmal Tolkien in 5 Minuten. Irgendwas mit einem Adventsquiz. Ich glaube, das kennen wir irgendwoher. Dann nochmal Tolkien Times von Klett-Cotta Printausgabe. Tolkien in den Medien und Termine. Ja, das war erstmal der kleine Überblick für heute.
Recht, wir sind ja immerhin schon dann die zweite Folge im November.
Ja.
Und jetzt die vierte Folge in 2 Monaten.
Verdammt, wie kriegen wir das nur alles hin?
Ja, bam.
Nur mit Horn.
Lass deinen Finger in Ruhe, Tobias. Lass deinen Finger genau da, nein, da lassen, wo er jetzt ist.
Gott. Und zwar ist er gerade beim
Feedback.
Richtig. Juhu. Und zwar schreibt uns Andreas aka Buchfahrer mir zur Folge 40. Zu dem im Tolkast Nummer 40 angesprochenen Thema nackte Tatsachen bei Amazon möchte ich noch etwas ergänzen und Stellung nehmen. Dass in Tolkiens Werken keine Sexszenen vorkommen, lag zum einen an, wie von Dennis erwähnt, an der Zeit, in der Tolkien seine Werke geschrieben hat. Aber es lag auch an J.R.R. Tolkien selbst. Auch wenn er so etwas hätte veröffentlichen dürfen, hätte er es nicht gewollt. Denn Tolkien war konservativer Katholik. Das hat Annika, kleine Anmerkung von mir, das hatte Annika ja auch in Tolkien in 5 Minuten schon mal dargelegt. Deutlich wird seine Einstellung im Brief Nummer 43, eher aus dem Jahr 1941, an seinem damals 20-jährigen Sohn Michael, oder Michael besser gesagt, in dem er sich mit dem Thema Ehe und Sexualität befasst. So schreibt Tolkien in diesem Brief unter anderem, das ist eine gefallene Welt. Die Dislokation des Geschlechtstriebes ist eines der wichtigsten Symptome des Sündenfalls. Und der Teufel ist unendlich erfinderisch und Sexualität ist sein Lieblingsthema. Aber auch, dass die Ehe helfen kann, sexuelle Wünsche zu heilen und zum Teil zum rechten Ziel hinzulenken. Angesichts dieser konservativen Einstellung Tolkiens ist es logisch, dass im Herrn der Ringe Sexualität nur implizit und auch nur innerhalb der Ehe vorkommt. Als etwa im letzten Kapitel Sam Gamgee und Rosie Hüttinger heiraten und im folgenden Jahr Eltern einer Tochter werden. Meines Erachtens sollte die Darstellung von Sex in einer filmischen Adaption zum zugrunde liegenden Originalwerk passen. In George R. R. Martins Lied von Eis und Feuer gibt es explizite Sexszenen und, anders als Tolkien, auch Sex außerhalb der Ehe, zum Beispiel Ehebruch, Prostitution und Homosexualität. Daher ist es auch passend, dass in einer TV-Adaption Game of Thrones Sex explizit vorkommt. Auch wenn, wie von Tobias erwähnt, die Darstellung von sexueller Gewalt eher abschreckend ist. Zu Tolkiens Werk passt die explizite Darstellung von Sex nicht. Daher sehe ich entsprechende Pläne für die Amazon-Serie kritisch. Und bei aller Kritik, die auch ich an der Verfilmung von Hobbit und vom Herrn der Ringe geübt habe, bin ich Peter Jackson und New Line Cinema doch dafür dankbar, dass sie auf solche Szenen verzichtet haben. Viele Grüße, Andreas, aka Buchfahrer mir. Das ist auch nochmal so ein Punkt, Anni, den ich in meiner Diskussion damals auch komplett nicht auf dem Schirm hatte. Also, dass
was meinst du?
Dass das ja auch überhaupt nicht Tolkiens Art war, so zu schreiben. Also das, und dabei bin ich ja eigentlich immer der, der sagt, man muss die Autoren auch immer in der Welt sehen und in der Zeit, wie sie.
Aber weißt du, ich glaube, das ist für uns halt schon inzwischen so selbstverständlich. Also auch das mit dem katholischen Glauben hätten wir ja da auch ins Feld führen können, sage ich jetzt mal als Argumentationsgrundlage. Aber das ist, also weiß ich nicht, für mich ist das so klar. Es ist natürlich keine gute Ausrede für einen Podcast, aber
aber ich meine, dafür haben wir von Andreas diesen wunderschönen Kommentar bekommen.
Fand das auch echt ein schönes Feedback, habe ich mich sehr gefreut drüber.
Und dann nochmal einen von Christian.
Hey, was habe ich dieses Mal verbeugt? Ach nein, ich war ja letztes Mal gar nicht dabei.
Aber es betrifft dich doch. Und zwar
will ich, verdammt.
Und zwar weist er uns, ich fasse das hier nur ganz kurz zusammen, auf einen Übersetzungsfehler in 5 Minuten Tolkien
hin. Ach, ich ahne es.
Ja, und zwar zitierten wir aus dem Interview mit John Eese. Und Tolkien sagte, there was an old mill that really did ground corn with 2 millers. Wir haben es übersetzt mit, es gab eine alte Mühle, in der 2 Müller Mais malten. Da haben wir uns ein bisschen zu sehr auf Diepel, glaube ich, verlassen.
Jein, also ich kenne das Wort Corn im Englischen wirklich halt als Mais und weiß jetzt durch Christian, vielen Dank, dass das eben im British English Weizen ist. Und wenn ich jetzt drüber nachgedacht hätte, was Weizen heißt, wäre ich vielleicht so schon drauf gekommen. Nur meine Schulbildung, was das Englische angeht, hat eine sehr interessante Geschichte. In der Grundschule hatten wir eine Lehrerin, die aus Südafrika kam und im weiteren Verlauf meiner Schulzeit eine Portugiesin, die in den USA studiert und gelernt hatte. Das heißt, das war alles ziemlich eingefärbt und nicht wirklich britisch. In der Oberstufe hatten wir dann einen Deutschen, der in Irland lange Zeit gelebt hatte. Das waren meine Englischlehrer und ansonsten sehr viel Internets und World of Warcraft. Und sehr viele Freunde aus
Großbritannien. Wir müssen uns hier auch nicht rechtfertigen.
Nein, das war jetzt nur so ein kleiner Schwank aus meiner Jugend, der keinen interessiert, aber ich trotzdem zum Besten gebe, weil ich endlich wieder dabei bin. Nein, ich wollte einfach damit nur sagen, also das ist gut zu wissen. Ich habe mich da halt weiter nicht drüber gewundert, weil Mais kann ja auch gemahlen werden und als Tierzufütterungszwecken genutzt werden oder was auch immer damit gemacht wird in der Mühle. Das hat uns Christian ja dann auch geschrieben, wurde ja auch zum Beispiel Knochen gemahlen und so und zuvor
Metalle auch geplättet.
Genau, also zu Industriezwecken genutzt. Insofern habe ich mich da gar nicht weiter drüber gewundert und das auch nicht hinterfragt und ja, zeigt aber mal wieder, man sollte immer grundsätzlich über den Tellerrand gucken und nochmal nachprüfen, ob das auch wirklich
normalerweise so versuchen war. Wir schon Themen oder die Übersetzung, die schon vorhanden sind, zu machen. Und dann schreibt Christian noch weiter in seinem Feedback, dass er irgendwie den Call of Papers nicht gefunden hat und fragt, ob er blind ist. Und das ist auch mal wieder so eine Eigenheit. Die letzten Artikel, die auf der DTG-Seite veröffentlicht sind, fast ausschließlich von mir geschrieben worden, obwohl die Webredaktion eigentlich 1-2 mehr Leute haben, die aber auch sehr viel um die Ohren haben. Und da hapert es halt einfach an der Zeit. Also auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden. Und neben der Arbeit nimmt die DTG schon den größten Teil meiner nicht bezahlten Arbeitszeit ein. Und vielleicht hier auch nochmal ein Aufruf, wenn ihr irgendwie gerne schreibt, Themen hätten wir genug. Meldet euch da einfach mal bei der Webredaktion, wie immer alles in den Shownotes. Und wenn es irgendwie nur ein Artikel im Monat ist, ist das mehr als das, was wir aktuell haben. Weil wenn man sich so auf die Webseite anguckt, dann sind das eigentlich nur noch die Artikel, die Maria entweder geschrieben hat zur Absage der Mitgliederversammlung oder eben die Artikel über, dass eine neue Tollcast-Folge erschienen ist. ansonsten, wie gesagt, Themen hatten wir genug. Wenn ihr irgendwie Lust habt, den einen oder anderen Artikel zu schreiben, ihr müsst euch auch nicht mit WordPress oder Co. auskennen. Für alle Infos in den Shownotes und wir freuen uns über euch. So, ich würde sagen, das war's von der Seite, vom Feedback. Wenn ihr keinen Artikel schreiben wollt, ist das auch kein Problem, dann schreibt einfach Feedback bei iTunes, wenn ihr uns eine schöne 5-Sterne-Bewertung da lasst oder bei Google oder bei Amazon gibt es uns ja auch zu hören. Bei Spotify kann man uns 5 Sterne geben und uns abonnieren. Also, ja.
Es gibt genug Möglichkeiten.
Jo.
Und ihr müsst ja nicht zahlen. Einfach nur 5 Sterne und ihr kriegt ja den Podcast jetzt frei raus und all sowas. Also, Dankeschön.
So. So, kommen wir mal zum ersten großen Thema. Was heißt großen Thema, sondern mal raus aus dem Feedback, rein in den Themenbereich. Ich habe mich ja vorhin schon gewundert gehabt, von TheOneRing.net ist ja eigentlich immer eigentlich auch das Informations, ich hätte jetzt fast Portal gesagt, aber ist die kommunizieren ja hauptsächlich auf Twitter, die ja eigentlich immer sehr seriös und eigentlich richtig irgendwie sich so dargestellt haben, was Informationspolitik angeht, oder? Annika?
Ja, eigentlich. Also ja, das war mal so.
Die haben also auf jeden Fall die Seite gerade neu gemacht, habe ich gesehen.
Ja, und auf Twitter scheint da auch jemand irgendwie für zuständig zu sein, der jetzt vielleicht nicht so der Ultra-Tolkien-Experte ist, um es mal mit den Worten von einem befreundeten Menschen.
Haben die da jetzt einen Aluhutträger hingesetzt?
Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall echt krude geworden. Es fällt auf, wie oft halt auch mal etwas einfach so, ich sage jetzt mal, bildmäßig einfach rausgehauen wird mit einer Schlagzeilenüberschrift, damit da möglichst viele Klicks drauf kommen und drunter diskutiert wird, ohne da jetzt nochmal von 12 bis Mittag zu denken. Und das finde ich sehr schade, weil man muss dann halt echt das Ganze wirklich inzwischen mit Vorsicht genießen. Jetzt so der allerneueste Streich sozusagen, also so neu ist der schon gar nicht mehr, sondern vom 30. Oktober, aber wie dem auch sei, wollten wir euch noch kurz darauf hinweisen. Da schreiben sie halt in ihrem Tweet, ich zitiere das jetzt einfach mal direkt auf Englisch, "Historically the second best-selling market for Tolkien's Hobbit was Nazi Germany. Tolkien wrote many letters to and about the Third Reich. Go search for his letters as they provide a blueprint for talking to fascists while remaining civil and above." Also wahrscheinlich still. Also im Prinzip stellen sie eben die These in den Raum oder behaupten, dass historisch gesehen der zweitbeste Verkaufsmarkt für Tolkiens Hobbit Nazi-Deutschland war. Ich weiß jetzt nicht, wie es um den englischen Hobbit in Deutschland stand während des Dritten Reiches, aber die deutsche Übersetzung, die kam erst 1957, also weit nach dem Zweiten Weltkrieg und nach Nazi Germany auf den Markt. Und das lag unter anderem eben daran, dass Tolkien sich weigerte, den Aria-Nachweis zu erbringen. Der wurde von einem deutschen Verlag angefordert und zwar schon 1938 hätten die den Hobbit gerne übersetzt. Und Tolkien hat sich da aber geweigert. Und das wird mit der Hauptgrund vermutlich sein, warum der nicht schon früher auf Deutsch veröffentlicht wurde. Und der Brief, auf den sich TheOneRing.net da halt eben in ihrem Tweet bezieht, oder Many Letters schreiben sie ja, es gibt halt eben einen Briefabdruck, der ist in dem von Carpenter veröffentlichten Briefeband zu Tolkien, ist der auch abgedruckt.
Aber das ist doch nur der Entwurf, das ist doch die Variante, die nicht abgeschickt wurde.
Das wissen wir eben nicht, aber man geht davon aus, dadurch, dass es erhalten ist, dass vielleicht diese Version nicht abgeschickt wurde, sondern eher eine abgemilderte. Und da schreibt Tolkien halt eben sehr eindeutig, dass er bislang eigentlich immer sehr stolz auf die deutsche Herkunft seines Namens war und hofft, dass das auch so bleiben kann. Und so weiter und so fort. Also wettert er halt so ein bisschen auch dagegen und es ist jetzt nicht ganz klar, welche Version davon jetzt sein Verlag dann nach Deutschland abgeschickt hat. Das wissen wir einfach nicht, können wir auch wahrscheinlich nie, werden wir nie mehr rausfinden. Aber das wird halt immer so gerne ins Feld geführt. Dabei weiß man halt nicht, ob das wirklich abgeschickt wurde. Und ansonsten die anderen Briefe, in denen er sich darauf bezieht oder wo er auch gegen Hitler persönlich schimpft, die gingen halt jetzt nicht direkt irgendwie an irgendwelche, ich sage es mal, deutschen Machthaber oder so, die das vielleicht zu interessieren gehabt hätte, sondern halt auch irgendwie privat um, ne, also an seine Söhne oder so. Und das muss man halt schon alles ein bisschen mit Bedacht, ja, weiß gar nicht, ob man davon genießend reden kann, aber es stellt halt irgendwie so Sachen auf und dann wird das halt nicht mal belegt, wo ich mir denke, ja, toll, also was soll ich jetzt mit dieser Aussage?
Ich finde, also dazu muss man halt auch noch sagen, das Ganze ist ein Twitter-Thread und wir wollen jetzt OneRing.net auch nicht an den Pranger stellen und Co., aber wir sehen es halt einfach schon auch als, ja, oder ich sehe es auch als meine Aufgabe, wenn da wirklich so große Seiten, so große Portale und ich weiß gerade gar nicht, wie viel, ich schaue gerade mal aktuell nach, die haben 116.926 Follower. Und Multiplikatoren, wenn die halt solche Sachen in den Raum stellen, dass wir dann wenigstens für unseren Bereich sagen, wir wollen es ein bisschen ins rechte, nein, nicht ins rechte, ins richtige Licht rücken. Weil das ganze Ding
ins richtige Licht darstellen.
Genau, ins richtige, danke Dennis. Das Ganze fing nämlich im Prinzip damit an, dass es eine großartige Idee war, von Amazon, ich weiß gar nicht, wie spricht man den Namen nochmal aus?
Biona? Ich meinst jetzt Biona?
Biona, also den Regisseur oder den Producer der Amazon-Serie halt eben den
Also ich gehe davon aus, dass man so ausspricht. Ich habe keine Ahnung, was der für eine Nationalität hat.
Spanier, darum geht es ja in der ganzen
dann
Geschichte.
Dann vielleicht Biona.
Und sie meinten halt, es ist großartig, weil das Beste, was da rauskommt, also so, ich hatte, ungelogen, als ich das gelesen hatte, ich hatte so Trumpismus vor Augen. Allerdings nicht mit Make America Great Again, sondern Make Spanish Great Again, weil es ist das Unglaubliche. Es war die erste Verfilmung und sie sind so stolz und man sollte J.A. Bayona jetzt feiern und er soll auf jeden Fall bei der Stange bleiben und er soll Amazon in die Schranken weisen, wo ich dachte so, okay. Und Marcel hatte dann ja auch geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gerade griffbereit hast, Anni, und der Grund für die Dreharbeiten in Spanien waren fehlende Gewerkschaftsrechte und daher extrem niedrige Drehkosten in Bezug auf die Bakshi-Verfilmung. Bakshi war doch der erste, oder?
Ja.
Und
also, beziehungsweise, also wenn man vom Hobbit spricht, ist es ja Rankin Bass und dann hat
genau,
er Bakshi.
Genau, Rankin Bass meine ich, ja, Entschuldigung. Okay. Ich spreche die ganze Zeit, also Christian, kannst die E-Mail wieder zuklappen, ich korrigiere mich selbst.
Wobei, also bei OneRing.net, um die Verwirrung jetzt noch komplett zu machen, schreiben sie The very first screen adaptation by Ralph Bakshi filmed in Spain. Also, das, ich weiß jetzt nicht, kann ich mich jetzt auch nicht mehr drauf verlassen, ob diese Aussage jetzt stimmt, aber zumindest die stellen die Behauptung in den Raum, dass Bakshi eben in Spanien gefilmt hätte. Wahrscheinlich geht's da halt auf diese um diese Overlay-Geschichten oder wie man das auch immer nennt. Also nicht das, was gezeichnet ist in dem Film, sondern das, was gefilmt wurde mit, wie man so schön sagt, echten Menschen.
Ja, also er hat in Spanisch, also Bakshi hat in Spanien den Film produziert, also das, zumindest die Parts. Aber gut, wie gesagt, das ist halt einfach so, sprich, folgt denen gern. Die haben auch immer wieder gute Sachen. Die sind auch im Regelfall echt top informiert, was die Amazon-Serie an sich angeht. Wo es also um Bilder, also eher hier diese Paparazzi-Fotos vom Set und so, da sind halt auch gute Sachen. Aber bei so dem einen oder anderen sollte man vielleicht noch mal die Sache nicht ganz ungesagt. Weil ich glaube, die hatten ja damals auch das Bild gepostet. Also auch da ist es schwierig mit einem der Darsteller aus dem Herrn der Ringe, aus der Serie, wo sich dann ja nachher herausgestellt hat, dass es, dass der Schauspieler ja mal einen Neandertaler dargestellt hat und dass das noch aus dem Set von ihm war. Ja. Also muss man gerade ein bisschen mit Vorsicht genießen.
Auf jeden Fall habe ich jetzt rausgefunden, wie Bayona in Gänze heißt, nämlich Juan Antonio Bayona. Sehr schöner spanischer Name.
Gut.
Jetzt haben wir das nämlich auch mal geklärt.
Meine Güte. Immer wieder. Also kommen wir aus diesem Thema nochmal raus mit Aluhut die nächsten Wochen oder Monate oder wird das noch schlimmer? Was meint ihr?
Also wenn ich gerade so in die Nachrichten gucke, würde ich sagen, nein. Das nimmt gerade richtig schön Fahrt auf.
Ja, aber das sind die ja nicht. Wobei es gab doch, ich war das jetzt nicht am Wochenende, aber ich glaube auch in Leipzig auf einer Demo, wo jemand als Corona-Leugner die Verse aus dem Herrn der Ringe komplett umgedreht, also sind bildlich umgedreht hat und gesagt hat, hier und das ist so und das ist und du denkst so, ja, okay, das verlinken wir euch nicht. Wir wollen ja, solche Sachen keinen Vorschub leisten.
Nee, und ich finde es auch, also ich tue mich halt inzwischen auch schwer. Das Ganze wurde auch bei uns verlinkt, gepostet, wie auch immer in der Facebook, also in unserer DTG-Facebook-Gruppe. Ich finde es da mal so schwierig, dann, wenn das nicht kommentiert, also nicht von demjenigen, der es postet, noch irgendwie kommentiert wird, finde ich sehr schwierig einzuordnen, postet derjenige das jetzt, weil er es geil findet oder postet derjenige das, weil er es lustig findet, weil es halt einfach ein Schmarrn ist. Und das finde ich ganz schwierig, da jetzt halt auch im Umgang so mit den Followern und mit den Mitgliedern und mit den Leuten, die man halt so kennt oder eben auch nicht kennt, aber mit denen man irgendwie kommuniziert. Wie meinen die das? Warum verlinken die das jetzt? Das finde ich super schwierig. Und da tue ich mich, also da tue ich mich wirklich schwer, auch mit dem ganzen Thema. Ich bin halt auch durch die Arbeit sehr geschädigt. Und wenn es halt jetzt an meinen Tolkien geht, finde ich das schon ziemlich kacke.
Hast du denn in der Hinsicht irgendwas mitbekommen, Dennis?
Was soll ich denn mitkriegen? Ich sitze die ganze Zeit zu Hause und gucke mir irgendwelche Streaming-Portale von morgens bis abends an. Oder versuche, irgendwelche Interviews zu führen für kommende eventuelle Sendungen und ähnliches oder andere Sachen vorzubereiten für.
Wir haben noch ein Thema vergessen.
Oh Gott.
Wie vergessen? Ja,
Dennis, wir hatten es in der Vorbesprechung lang und ausführlich drüber unterhalten. Sollen wir das jetzt eben kurz einschieben?
Einschieben?
Worum geht's? Ich stehe voll auf dem Schlauch.
Ja, kannst du gerne mal machen, weil ich habe mich ja schon, ja, können wir gerne drüber reden, weil ich möchte auch gerne wissen, was du mit ihm da eine Dreiviertelstunde lang telefoniert hast.
Was?
Oder wollen wir das kurz vor dem Termin machen?
Nein, ich will jetzt wissen, worum es geht.
Ja, jetzt müssen wir unsere Zuhörer da draußen auch und Zuhörenden da draußen auf den Punkt bringen, nicht, dass sie jetzt noch extra warten müssen. Tobias, das können wir
doch, dann müssen sie den Rest nämlich auch hören. Wir machen einfach keine Sprungmarke für dieses Thema, fügen es irgendwann ein.
Leute, ich will jetzt wissen, worum es geht. Wir können es auch gerne schneiden, ist mir egal.
Nein, also ich habe heute mit Lappi länger telefoniert. Wem das kein Begriff ist, ich spreche von Alexander Lapeta, Gründer und Chef von Elbenwald. Und die planen ja auch für nächstes Jahr voller Optimismus. Vom 30. Juli bis 2. August war das, glaube ich, das Elmwald-Festival in Cottbus. Das ist ja auch dieses Jahr ausgefallen. Und Lappi ist zumindest den älteren Menschen aus der, also schon länger in der Tolkien-Zeit, sind irgendwie noch mit Grüne Hölle und Co. mit Sicherheit auch ein Begriff. Der war auch auf vielen Veranstaltungen. Und er möchte auch gerne wieder ein bisschen mehr back to the roots und kam oft mich zu. Meiner Funktion als Vorsitzender, ob und inwieweit die DTG nicht ein x-beliebig großes Feld bespielen möchte. Er fand das mit dir, Dennis, letztes Jahr großartig. Er hatte auch den Eindruck, dass du Spaß hattest und es kam ja auch gut an.
Ich hatte wirklich Spaß und ich freue mich schon drauf, nächstes Jahr wieder da zu sein.
Fand aber auch, dass du dort ein wenig einsam warst. Und also für die es nicht wissen, das Elmwald-Festival ist aktuell noch sehr Potter-lastig, nicht im negativen Sinn, sondern halt einfach Schauspieler, die Fans, es gibt eine Quidditch-WM, die man also auch sportliche Sachen, Zauberstäbe basteln und Co. Aber das ist an und für sich ein sehr junges und sehr Fantasy-affines Publikum, die ganz viele Workshops machen und der hat mich halt gefragt, ob wir uns nicht vorstellen können von der DTG, mit gerade den Expertisen, die wir auch bei den Tolkien-Tagen haben, da, ich will jetzt mal sagen, ein kleines Tolkien-Dorf aufzubauen.
Da werde ich mir jetzt mal ganz kurz einstreiten hier. Und zwar wissen ja auch einige, auch ihr beide wisst es ja, dass ich auch im Lager Wandelbar bin. Mhm. Und ich hatte mich schon gerade erst vor ein paar Wochen haben wir das festgemacht gehabt, also Ninde und Markus, die ja Wandelbar Leiter, sage ich jetzt mal. Wir hatten schon besprochen, dass wir auf jeden Fall das Lager Wandelbar nächstes Jahr geschlossen dorthin fährt aufs Elbenwald Festival.
Oh, wie cool. Oh, wie cool.
Ja, und
jetzt, nimmt ihr auch den toten König mit?
Da sind wir halt jetzt noch am überlegen.
Also wie gesagt, da müssen wir halt einfach so in Gänze mal gucken. Er meint halt, er gerne ein paar Cosplay-Gruppen so vom Tolkien-Tage. Es geht jetzt weniger um Tolkien-Händler, aber Vorträge können wir anbieten. Wir haben erstmal Platz, so viel wir brauchen. Das Gelände ist nämlich nach hinten raus ziemlich erweiterbar. Und er möchte jetzt natürlich auch keine Konkurrenzveranstaltungen machen. Ich meine, es ist ja eh auch noch ein anderes Klientel, würde sich aber sehr freuen, wenn wir wieder mehr Tolkien-Bezug reinbringen. Und er dachte natürlich sofort an uns. Und dann werde ich mal schauen, dass ich die Tage mit Sebastian telefoniere, um mal zu gucken, was wir da nächstes Jahr gegebenenfalls auf die Beine stellen können. Ein bisschen Fahrtgeld sollte auf jeden Fall drin sein, meinte Lappi. Und dann kann ich mir vorstellen, Anni, ob wir dann vielleicht dort nochmal, ich glaube, das wäre nämlich auch das richtige Publikum dafür, unseren Vortrag halten zum Thema das vermeintlich Gute und vermeintlich Böse. Ja,
sehr, sehr gerne. Wir müssen dann allerdings auch Kai einfliegen lassen aus Österreich, sofern das möglich ist, bis dahin. Den großartigsten Geschichtenerzähler aller Zeiten, meiner Meinung nach. Der muss dann nämlich den Richter machen.
Ero höchstpersönlich. Also es war.
Ich fand das so genial.
Für die
es hat nicht, so Spaß gemacht.
Für die es nicht wissen, Anni und ich hatten. Oder erzähl du mal kurz, Anni.
Ja, ich versuch's, aber ich glaube, du kriegst das besser hin. Also es begründete im Prinzip auf der Frage, was ist gut und was ist böse. Es ist nicht Ansichtssache. Und ich glaube, das war auf irgendeiner Autofahrt von irgendeinem Event oder so, wo wir zwei eben ins Reden kamen, Tobias und ich. Ja, eigentlich, also Sauron geht ja auch davon aus, dass er der Gute ist, oder? Er hat sein Erbstück.
Nein, Entschuldigung, dann unterbreche ich doch nochmal. Die Idee ist so alt, da waren die Tolkien-Tage noch im Fahrgarten.
Okay.
Und da hatte ich die Idee damals mit Julian Eilmann, damals auch Beisitzer am Vorstand. Und genau, dann hatte das halt nicht stattgefunden. Es geht halt einfach darum zu klären, dass die Guten halt nicht gut sind. Und wie es ja so schön heißt, die Geschichtsschreibung erfolgt durch den Sieger. Denn Isildur hat ja auch schließlich eine schwere Körperverletzung mit temporärer Todesfolge begangen, als er Sauron den Finger von der Hand schnitt.
Ja, und ich meine, Sauron will ja nur sein Eigentum zurückhaben. Richtig. Und alle Welt hindert ihn daran. Also ja. das geht irgendwie halt gar nicht.
Oder auch ne, irgendwie gegen das Protokoll verstoßen und den Diplomaten, der eigentlich diplomatische Immunität genießt, zu enthaupten.
Saurons Mund meinst du,
ja.
Ne? Ja. Also die vermeintlich Guten haben sich da schon auch ziemlich viel zu Schulden kommen lassen und wir haben halt im Prinzip die Advocati Diaboli gespielt, also die Anwälte des Bösen, des vermeintlich Bösen, also Saurons Anwälte, und haben uns da halt im Brustton der Überzeugung auf die böse Seite, auf die gute Seite schlagen lassen.
Und ganz ehrlich, wir haben abstimmen lassen und unsere Argumente, es ging darum, ob unser Einspruch vor Eru stand, also ob der Einspruch gewährt wird und wir in die Gerichtsverhandlung gehen können. Und ich glaube, bis auf einen Quotenelb, der dagegen gestimmt hat, waren alle für eine Zulassung des Strafverfahrens.
Mm.
War auf jeden Fall sehr witzig. Also das kann ich mir sehr vorstellen. Und das heißt, das Elbwald-Festival solltet ihr euch auf jeden Fall in den Augen halten. Vor allem, wenn ihr Mitglieder seid der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ich habe Leuten hören, dass es da gegebenenfalls irgendwie was Besonderes für gibt.
Mhm.
Aber mehr kann ich hier noch nicht sagen. Kein Ring. Da müssen wir mal schauen. Also war das jetzt der kurz eingeschobene Elbenwald-Block. Also Elbenwald-Festival-Block. Da bin ich sehr gespannt und ich freue mich auch schon wahnsinnig. Es wird ein bisschen stressig, weil das Wochenende drauf ist unsere Mitgliederversammlung.
Oho.
Da können wir
eigentlich. Ach so, das Ting, also das reguläre.
Das reguläre Ting.
Ja, das ist dann das, was ich mir schon gedacht habe. Ich fahre ja dann mit meinen ganzen Pack und Krempel nach Cottbus und auf dem Rückweg halte ich gleich in Lützensommern an.
Ja.
Weil das ist ja auf dem Rückweg.
Mach doch einfach 3 Wochen Urlaub oder so.
Ja. Sagen.
Und
also sonst fährst du ja nur in der Gegend umeinander.
Ja, vor allem Cottbus ist von mir aus ja auch knapp 500 Kilometer entfernt.
Mm.
Ja, also ist für mich auch kein so mal eben schnell da.
Gut, lass mal weitermachen.
Mhm.
Und kommen wir mal zu ein paar Bücher. Genau, Dennis.
Kommen wir erstmal, eigentlich können wir doch jetzt sagen, das ist jetzt nicht die Bücherecke, sondern die Klett-Cotta-Ecke, oder?
Ja, in diesem Fall wirklich.
Ja, weil es ist ja eigentlich nur Klett-Cotta. Also, wenn ich jetzt hier mal so, ich überschlag mal ganz kurz, ne? Alan Lee mit dem Hobbit unterwegs, ein Skizzenbuch. Dann Briefe vom Weihnachtsmann, Luxusausgabe. Nachrichten aus Mittelerde, illustrierte Ausgabe Deutsch, gebundene Ausgabe. Und die englische Ausgabe Nachrichten aus Mittelerde.
Du hast jetzt einfach nur die Shownotes. Ich hatte den Link schon mal reingeführt für die Shownotes.
Aber trotzdem, das ist schon wieder so viel Geld zu Weihnachten.
Also die englische.
Oder nächstes Jahr mehr Zeit, je nachdem. Aber lass uns doch erstmal anfangen mit Alan Lee.
Es sind halt auch echt wunderschöne Bücher, Dennis. Also es lohnt sich schon. Wie immer gilt, wir machen ja keine Werbung, damit ihr möglichst viele Bücher kauft und möglichst viel Geld ausgibt, weil wir haben davon nämlich auch genau nichts. Wir bekommen nichts für irgendwelche Sachen, die wir hier vorstellen. Wir wollen euch nur von Fans für Fans drauf aufmerksam machen. Und Klett-Cotta ist ja so der deutsche Haus- und Hofverlag, was Tolkien angeht. Und die haben jetzt eben das Skizzenbuch von Alan Lee mit dem Hobbit unterwegs rausgebracht auf Deutsch. Und ich blätter gerade durch. Ich meine, es müsste seitengleich sein, oder, Tobias? Gut. Also im Englischen heißt das Ganze The Hobbit Sketchbook und ist bei HarperCollins, dem englischen Haus- und Hofverlag, erschienen. Und im Deutschen hat das kein geringerer übersetzt als Helmut Pesch. Also da kann man sich auf jeden Fall dann auch auf gute Arbeit verlassen. Wer also das Alan Lee Buch gesehen hat und sich gedacht hat, ich warte mal lieber, bis es das auf Deutsch gibt, der kann jetzt zugreifen. Es ist einfach wunderschön. Also wir hatten es ja, müssten wir nochmal raussuchen, in welcher Folge wir das vorgestellt hatten.
Das war dann das Englische,
Das Englische vorgestellt hatten, genau. Und jetzt blätter ich eben durch das Deutsche durch. Und es ist einfach, also es ist halt wirklich ein Skizzenbuch, wie der Titel schon sagt. Es sind halt hauptsächlich Skizzen drin, Bleistiftzeichnungen, man kann aber halt sehr, sehr gut auch erkennen, wie einzelne Kunstwerke entstehen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade mal aktuell aufgeschlagen, das ist der Goblin-König, da in seiner Halle umgeben mit ganz vielen Goblins, die da irgendwie halt gerade die Zwerge gefangen halten. Und das halt auf der linken Buchseite ist halt wirklich die Skizze, die noch sehr roh ist, sehr viel Bleistift, ich sag jetzt mal Gekrickel, noch mit drumrum dabei ist. Aber der Bildaufbau schon ziemlich klar ersichtlich ist und auch schon einige Gesichter von den Goblins sehr deutlich zu sehen und zu erkennen schon sind. Andere noch komplett verschwommen. Und dann ist auf der rechten Seite das fertige Kunstwerk, also dann eben auch in Farbe, wie es dann eben ja im fertigen Zustand aussieht. Und allein diese Gegenüberstellungen finde ich schon total spannend. Und man hat einfach dadurch die Möglichkeit, sich diesen Hobbit-Film, also das Bildliche, einfach mal auch in Ruhe anzugucken. Ich finde ja nach wie vor, dass diese Hobbit-Filme so super schnell sind, dass man da gar nicht so richtig umschauen kann. Also ich finde im Herrn der Ringe, was ich, die Goldene Halle in Rohan, die konnte ich mir total in Ruhe angucken, während dieser Film lief. Und beim Hobbit eben hatte ich das Gefühl nicht so. Und hier kann ich mich dann wirklich bei Beorn und so in Ruhe umgucken. Dann die Briefe vom Weihnachtsmann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte vielleicht sogar behaupten, es wäre mein absolutes Lieblingsbuch von Tolkien. Die Briefe vom Weihnachtsmann sind einfach wunderschön gemacht und super schön illustriert von Tolkien selber. Die gibt's auch schon länger auf Deutsch. Das ist jetzt nichts Neues. Das Neue ist eben die Luxusausgabe. Und zwar hat Klett-Cotta die in einem eigenen Schuber, also ein Buch in einem Schuber, Hardcover gebunden, wunderschön gestaltet, herausgebracht. Und die sind angelehnt an die englischen Luxusausgaben. Tobias, ich glaube, das war auch HarperCollins, nee, oder?
Das war auch HarperCollins. Was mich bei dieser Variante überrascht, Klett-Cotta hatte ja das Silmarillion in einem blauen Lederschuber, den Herrn der Ringe im roten Schuber und den Hobbit im grünen Schuber. Ich glaube, Silmarillion ist mittlerweile auch ausverkauft. Der Herr der Ringe ist schon länger ausverkauft. Und mich wundert eigentlich, dass sie ihrem eigenen Schuber-Design nicht treu geblieben sind, sondern wirklich diese Deluxe Ausgabe von HarperCollins 1:1 kopiert haben. Da wäre es mal interessant zu wissen, ob das rechtliche Gründe hatte. Aber das war auf jeden Fall etwas, wo ich sage, so okay, das sticht so aus der Reihe bei Klett-Cotta komplett hervor.
Ja, ich könnte mir vielleicht vorstellen, ob das irgendwie vielleicht Produktionskosten oder so sind. Vielleicht gibt es diese Vorlage, diese Druckvorlage oder Standsvorlage oder wie auch immer halt eben, die man sich dann einkaufen kann. Ich weiß nicht, ich kenne mich damit echt überhaupt nicht aus. Aber vielleicht tut das ja
einer unserer Hörenden.
Wollte ich gerade sagen. Bitte Feedback.
Gerne auch als Audiokommentar, wie wir letzten Mal hatten.
Ja, das fand ich ziemlich cool.
Das habe ich aber nochmal, weil Nachrichten, hier meine die Geschichten vom Weihnachtswander. Es ist ja eigentlich, also habe ich jetzt nur die Taschenbuchausgabe hier, weil die ist ja nicht sehr dick, dass ich dafür jetzt, sage ich jetzt mal, so eine ledergebundene Ausgabe lohnt.
Nein, das ist keine ledergebundene Ausgabe.
Die ist nicht ledergebunden, das ist Hardcover, aber halt mit einem eigenen Schuber. Also es ist super edel gemacht. Es ist auch echt sehr, sehr schön gestaltet. Also der Schuber, der hat zum Beispiel vorne drauf eine Briefmarke, die halt von Tolkien gestaltet wurde und die ist im Prinzip so draufgeklebt. Also wirklich als Briefmarke. Und der Stempel ist dann sozusagen wieder drauf gedruckt auf die Briefmarke und das Cover. Also das sieht wirklich aus, als wäre auf dem Cover eine Briefmarke, die gestempelt worden wäre. Sowas. Und nein, aber es ist also die Taschenbuchausgabe, da sind die Briefe relativ klein abgedruckt, auch in sehr kleiner Schriftart. Hier ist die Schriftart ein bisschen größer oder Schriftgröße ist ein bisschen größer. Und ich habe hier gerade auch so das Gefühl beim Durchblättern, ich sehe hier ab und zu Dinge, die ich so vielleicht noch nicht gesehen habe. Also da sind auf jeden Fall jetzt Sachen drin, die es also vorher in der Ausgabe, die ich mal hatte, als Hardcover nicht drin gibt. Ich glaube, da sind 2 oder 3 Briefe, sind da noch
die
zusätzlich
dazugekommen.
Die waren
aber schon bei der letzten Softcover-Ausgabe dabei.
Genau, aber eben nicht bei der letzten Hardcover. Und wer halt jetzt ein Hardcover haben möchte, dem würde ich halt das ins Herz legen, weil es halt wunderschön ist. Also echt ein super hochwertiges Weihnachtsgeschenk wäre, wenn man mal so reden möchte. Und ich sage es mal, die Scans von den Originalbriefen, die sind halt auch größer. Also ich habe einfach viel mehr Platz und kann dann auch das Original einfach besser lesen als in der kleinen wie sagt man, Softcover-Ausgabe.
Das kommt dann vielleicht auch gerade, weil sie dieses Werk herausgebracht haben, auch nicht ganz von ungefähr, dass es die Softcover-Ausgabe aktuell nicht mehr gibt. Also es gibt die einzige Variante, und das wäre jetzt vielleicht auch nochmal interessant für alle, die eben nicht wissen, worum es geht. Die einzige Möglichkeit, die Briefe der Weihnachtsmann zu lesen. Und das müssen wir natürlich vielleicht auch mal aufklären, da ja nicht jeder weiß, was es damit auf sich hat, was denn diese Briefe vom Weihnachtsmann mit Tolkien zu tun haben.
Du willst doch nur, dass ich das Horn abkriege.
Nee, da hast du noch ein paar, so ungefähr gefühlte 6,5 Minuten noch Zeit.
Gut, so in aller Kürze.
Ich meine, ich kann es auch sagen.
Nein, also.
Mir ist es egal.
Nein, also ich mache das gerne. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht ausschweife, weil
gut,
ich liebe die Briefe vom
einfach.
Weihnachtsmann. Ich vermute auch, dass es eine Tolkien in 5-Minuten-Folge dazu geben wird. Du wirst so gemein. Erst soll ich was machen,
du
und dann darf
ich. Du gerade ausschweifig werden.
Gut. Tolkien hatte Kinder. Die Kinder glaubten an den Weihnachtsmann und der Weihnachtsmann hat ihnen Briefe geschrieben, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und hinter dem Weihnachtsmann, ich glaube, so viel darf man verraten, weil vielleicht um die Sendezeiten, in der wir erscheinen, keine Kinder zuhören, die hat Tolkien gestaltet. Und diese Briefe waren teilweise sehr ausführlich und beschrieben halt so in sehr krakeliger Weihnachtsmannschrift, weil er ist ja schon sehr alt und lebt am Nordpol, wo es kalt ist, beschreibt halt eben so die jüngsten Abenteuer. Da gibt es dann den Nordpolarbären, der ihm immer wieder reingrätscht und auch selber zu Wort kommt und halt in den Brief mit reinschreibt, dass das gar nicht stimmt, was der Weihnachtsmann da so über ihn schreibt. Dann gibt es Ilbereth, sein Sekretär kann man eigentlich sagen, also sein Helferling, und die erleben ganz viele Abenteuer und ab und zu werden sie überfallen und es ist super spannend, was da alles passiert. Und es sind auch zeitgeschichtliche Dokumente, könnte man sagen, weil es gibt auch Briefe aus den Kriegsjahren und da hat der Weihnachtsmann halt nicht die Möglichkeit, so viel zu bringen, weil es einfach nicht so viel gibt, und er schreibt halt auch von dem Leid der anderen Kinder auf der Welt, und das ist also, ich glaube, es ist mit das Emotionalste, wenn man sich ganz drauf einlässt, was wir so haben, meiner Meinung nach. Ja, und es zeigt halt eben auch Tolkien als Familienvater, das finde ich sehr schön. Und auch Tolkien als Künstler, denn er hat die Briefe wirklich also wunderschön bebildert und auch, wie gesagt, Briefmarken gebastelt und Umschläge gestaltet. Also man hat diese Kinder ein Glück, so einen Vater zu haben. Also ich liebe meinen Vater natürlich auch, so ist es nicht. Aber das, finde ich, ist schon eine ziemlich coole Sache. Und ja, Briefe vom Weihnachtsmann.
Aber ich habe mir jetzt noch mal mein Buch geholt, ne? Briefe vom Weihnachtsmann. Ich habe dann nur diese Softcover-Ausgabe, weil mich das mit der Seitenzahl gerade keine Ruhe gelassen hat. Also die Softcover-Ausgabe hat 192 Seiten. Hier sagen sie aber 208 Seiten.
Und die ich jetzt hier gerade in der Hand habe, die ganz neue, die hat 208 Seiten.
Ja. Also muss ja irgendwie noch was haben. Haben die noch irgendwie am Vorwort irgendwas geändert oder ähnliches?
Ich gucke gerade, aber ich glaube,
ich gehe eher davon aus, dass sie den Texten mehr Platz eingeräumt haben. Und weil ich glaube, auf der anderen Seite müsste ja auch der Originalbrief zu sehen sein.
Genau. Und halt eben auch, hier sind auch häufig die, ja, wie sagt man, die Umschläge, die Briefumschläge mit abgedruckt. Das ist, glaube ich, in der Softcover-Ausgabe auch nicht der Fall.
Seite 100.
Ja, Seite 100 schlage ich mal auf.
Bei kleine Sachen darf man ja kurzzeitig mal zitieren. Ja. Da habe ich auf Seite 100, fängt dann oben an, mehr, fast habe ich nicht mehr genügend Boten, die Kobolde haben. So fängt zum Beispiel Seite 100 oben an.
Meine fängt an mit, das muss lange vor meiner Zeit gewesen sein, denn der alte Großvater Jul hat es nie auch nur erwähnt, dass ich nicht weiß, ob Höhlenbär also nicht vielleicht Unsinn
Hausaufgabe für die nächste Folge. Findet die Unterschiede?
Ja, für die, die das Buch schon haben. Also, ja. Annika, sind wir beide gemeint. Nein, weil...
Also ich sehe hier gerade wirklich sehr viele Umschläge, die mit abgedruckt sind. Ich glaube, das macht schon viel aus, weil das ist immer so fast eine halbe Seite. Und dann wurden auch einzelne kleinere Illustrationen rausgegriffen, die dann halt mit dazu abgedruckt wurden unter den Text, sodass eigentlich fast auf jeder Seite irgendwie noch eine Mini-Illustration mindestens noch mit dabei ist. Und das, glaube ich, führt dann eben auch schon dazu, dass das einfach viel mehr Seiten hat.
Ich werde es mir auf jeden Fall holen, damit ich meine Hardcover-Sammlung weiterhin fortführen kann.
Kommen wir dann noch schnell zum letzten Punkt, nämlich schon mal einen Ausblick ins nächste Jahr. Und zwar hatten wir in der Folge 39, oder hatte Anni besser gesagt, die Nachrichten aus Mittelerde, The Unfinished Tales, vorgestellt. Und da gab es ja am Abend zuvor noch eine Besprechung zwischen den drei Künstlern und Brian Sibley. Und man hatte halt uns immer wieder gefragt, wie sieht's denn aus, wie sieht's denn aus, wie sieht's denn aus? Und man mag es nicht glauben, bei Amazon ist die deutsche Ausgabe mittlerweile gelistet. Die deutsche Ausgabe kommt gebunden im klassischen Goldlook am 20. März 2021 raus und wird 35 Euro kosten. Und auf der Seite von Klett-Cotta sind sie allerdings noch nicht gelistet.
Das ist aber auch ein bisschen komisch, oder?
Nee, das haben die häufiger. Ich weiß nicht, wie das bei deren Seite ist. Also ganz häufig gibt es irgendwie Artikel schon bei Amazon zu sehen und auch schon zum Vorbestellen. Und dann dauert das teilweise noch Wochen, bis es dann auf der Klett-Cotta-Seite verfügbar ist.
Haben wir wieder Bücher.
Noch mehr. Holt sie das Buch auf Deutsch?
Ich werde es mir wohl, wie ich es meistens immer mache, beidsprachig holen. Damit nämlich mein Sohn auch mal lesen kann, weil der ist momentan, was Englisch angeht, ein bisschen faul. Ich lese mir dann immer schön erst das Englische durch, danach nochmal das Deutsche, um zu gucken, ob ich das wirklich für mich selber im Kopf nochmal übersetzt habe oder ähnliches, ob ich das auch so richtig verstanden habe. Und mein Sohn kriegt immer nur die englischen Ausgaben. Die Deutschen werden weggeschmissen. Die werden weggeschmissen. Ja, so erziehe ich mein Kind auf Englisch mal langsam zu kommen. So, anderes Thema.
Ah. Und wieder in die Anhänge gerutscht.
So, ich bin raus für heute. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Nix da. Ich habe übrigens gerade beim Blätter noch was entdeckt bei den Briefen vom Weihnachtsmann. Und zwar ist da ganz am Anfang gleich die erste Seite. Die kann man ausklappen. Und dann sind da ganz viele schöne Briefmarken nochmal in groß abgedruckt. Also für alle Briefmarkenliebhaber oder Sammler. Nochmal so eine extra Bonusseite. Voll schön.
Wollen wir mal zu den Irrtümern kommen.
Tolkien. In 5 Minuten. Dieses Mal 3 Irrtümer über Tolkien.
J.R.R. Tolkien ist einer der bekanntesten Autoren unserer Zeit und seine Bücher gehören zu den meistverkauften der Welt. Kein Wunder also, dass jede Menge Informationen über ihn im Umlauf sind. Und nicht alle davon sind wahr. Viele Irrtümer halten sich bereits seit Jahren hartnäckig. In dieser Folge von Tolkien in 5 Minuten stellen wir euch 3 der größten Irrtümer über Tolkien vor.
Irrtum Nummer 1.
Tolkien verabscheute Shakespeare.
Das stimmt so nicht ganz. 1955 schrieb Tolkien, dass er die Werke von William Shakespeare von Herzen verabscheue und setzte damit diesen Irrtum selbst in die Welt. Tatsächlich bezieht sich seine Aussage aber auf seine Schulzeit. Im Erwachsenenalter war Tolkiens Beziehung zu Shakespeare deutlich komplexer. Tom Shippey stellt in seinem Buch Tolkien, Autor des Jahrhunderts, mehrere Ähnlichkeiten zwischen Shakespeares Drama Macbeth und dem Herrn der Ringe heraus und kommt zu dem Schluss, Tolkien habe Shakespeare mit verhaltenem Respekt betrachtet. Das passt auch zu einem Briefentwurf, den Tolkien 1954 schrieb.
Ich nehme an, in einem großformatigen Kunstwerk gibt es immer Fehler. Und besonders in denjenigen von literarischer Form, die auf einem älteren Stoff beruhen, von dem ein neuer Gebrauch gemacht wird, wie Homer, Beowulf, Vergil oder der griechischen oder shakespeareschen Tragödie. In dieser Kategorie gehört der Herr der Ringe eigentlich, obwohl er nur auf dem ersten Entwurf des Autors beruht.
Als Professor bemühte er sich darum, dass sich Studierende der englischen Sprache nicht mehr mit Shakespeare beschäftigen mussten. Das lag aber weniger an einer persönlichen Abneigung, sondern schlichtweg daran, dass Tolkien andere Autoren und Aspekte der englischen Philologie spannender fand.
Irrtum Nummer 2.
Tolkiens Vorfahren kamen aus Sachsen.
Es ist ein deutscher Name aus Sachsen. Eine Anglisierung von Tolkien, das heißt Tolkien, aber abgesehen von dem Aufschluss über die Schreibweise, ist die Tatsache so trügerisch wie alle Tatsachen im Ruhrzustand. Denn ich bin weder foolhardy, also Tolkien, noch deutsch. Auch wenn manche entfernten Vorfahren es gewesen sein mögen. Sie sind vor über 200 Jahren nach England eingewandert und schnell durch und durch Englisch geworden, nicht britisch.
Das sagte Tolkien zwar selbst, stimmen tut es aber leider nicht. Denn als er diese Geschichte über die Herkunft seines Namens 1955 an den Verlag Houghton Mifflin schrieb, scheint er dabei einer Volksetymologie auf den Leim gegangen zu sein. Als Etymologie bezeichnet man eine Erklärung für den Ursprung eines Wortes oder Namen. Eine Volksetymologie beruht aber nicht auf einer wissenschaftlichen Erklärung, sondern beispielsweise auf einem ähnlichen Klang zwischen 2 Wörtern. So wohl auch im Fall Tolkien. Der polnische Tolkien-Experte Richard Derzinski forscht seit vielen Jahren zu Tolkiens Abstammung und hat seine Vorfahren im ostpreußischen Kreuzburg, heute Slavskoi, in Russland ausgemacht. Ende des 18. Jahrhunderts emigrierte Tolkiens Ur-Urgroßvater nach London. Der Name Tolkien kommt laut Derzinski aus dem Niederpreußischen, einem deutschen Dialekt, und bedeutet so viel wie Nachkomme von Tolk. Zusammengefasst bedeutet das Deutsch ja, Sächsisch nein.
Irrtum Nummer 3.
Tolkien schrieb einen erheblichen Teil seines Legendariums während seines Kriegsdienstes in Frankreich nieder.
Bei vielen Lesern hat sich ein recht romantisches Bild eingeprägt. Tolkien sitzt während des Ersten Weltkriegs im Schützengraben an der Westfront und schreibt eifrig an seiner erfundenen Mythologie, die heute als Legendarium bezeichnet wird. Doch die Realität war anders.
Das ist alles nur ein Schwindel. Man könnte vielleicht ein paar Zeilen auf die Rückseite eines Briefumschlags kritzeln und in die Gesäßtasche stecken, aber das war alles. Man konnte nicht schreiben. Man kauerte zwischen Dreck und Fliegen.
Das sagte Tolkien 1967 über die Situation an der Front. Er war Fernmeldeoffizier und verantwortlich für die Kommunikation seines Bataillons. Vom allgemeinen Zustand abgesehen, hätte er auch nicht die Zeit zum konzentrierten Schreiben gehabt. Tolkien erkrankte während des Kriegs an Grabenfieber und verbrachte ab November 1916 lange Zeit in Lazaretten und auf Heimaturlaub. Erst in dieser Zeit konnte er sich seinen Geschichten zuwenden. Auch seine Frau Edith schrieb für ihn, da er oft zu schwach zum Schreiben war. Aus dieser Zeit stammt ein Großteil der ältesten Geschichten des Legendariums. Wir finden sie heute im zweibändigen Buch der verschollenen Geschichten.
Ja, 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 ja.
Da war ja der Dennis mit dabei.
Ja, wie habt ihr denn meine Stimme da reingekriegt? Also wirklich. Es wird ja jetzt hier langsam so richtig wissenschaftlich hier. Also Leute, ich fühle mich gerade ein bisschen in meiner Orkhaut ein bisschen unwohl hier.
Darum durftest du ja auch die Falschaussagen sagen.
Okay. Man hat uns den Ring geklaut. Ja, und jetzt mal widerlegen, bitte. Ja? Nein, man hat uns den Ring geklaut. Ist meine feste Überzeugung. Sauron ist ganz lieb.
Also um es mit den Worten von Saurons Anwälten zu sagen, ja, auf jeden Fall, definitiv. Unserem Mandanten wurde Unrecht
Schwere
getan.
Schwere Körperverletzung mit temporärer Todesfolge.
Ja.
Das ist immer noch dein Favorite, ne?
Was dürfen wir denn eigentlich dann in der nächsten Folge hören, Annika?
Also in der nächsten Folge schauen wir uns Tolkiens Schuljahre mal ein bisschen genauer an, gehen so ein bisschen auf Edith ein, wobei ich ihr nochmal gerne dann eine extra Folge auch widmen möchte. Und natürlich spielt seine Freundschaft er und seine Freunde hatten einen kleinen T-Club, ein T-Club Baratheon
Society
gegründet, TCBS. Du kannst
nicht spoilern, genau, sag doch einfach den Namen.
Ja. Jedenfalls, also auf jeden Fall, also das, genau, möchte ich mir nochmal genauer anschauen. Und das Ganze hat auch jetzt, also das klang ja jetzt aus mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Erfahrungen. Natürlich wird es auch dazu einige Folgen wahrscheinlich geben, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges und auch sehr spannendes Thema. Und es passt auch, dass wir heute aufzeichnen. Heute ist nämlich der 11. November, der Remembrance Day, wie er in Großbritannien auch genannt wird. Am 11.11.1918 um genau 11 Uhr schwiegen dann doch endlich einmal die Waffen. Und das ist aus Historikersicht eine ganz krude Sache, dass da halt schon eigentlich ziemlich im Voraus beschlossen wurde, das zu beenden, weil es einfach nichts bringt und das Ganze halt einfach geregelt ist, wer da jetzt gewonnen hat und wer verloren hat. Und dann trotzdem dieses Datum festgelegt wurde und diese Uhrzeit, klar, bis das zu jedem Einzelnen durchgedrungen ist, dass da nicht mehr geschossen wird, das dauert. Aber ich weiß nicht, ob das so lange hätte sein müssen. Und was in dieser Zeit bis 11 Uhr da noch an Menschen gestorben sind und an Material verbraucht wurde. Also das ist ohne Worte. Und ja, also da wurde noch mal alles gegeben, weil was willst du mit dem Ganzen drum auch machen, wenn der Krieg vorbei ist, auf die Art. Und da möchte ich heute eben auch ganz kurz dran erinnern, dass das jetzt nämlich eben auch am heutigen Tag der Gedenktag da dran ist. So, und am Sonntag ist dann auch noch Volkstrauertag in Deutschland. Passt also auch. Bis dann diese Folge raus ist, habt ihr das alles dann auch hinter euch. Aber so ein bisschen die Geschichte hochhalten.
Also man hört es vielleicht gerade ein wenig im Hintergrund, gegebenenfalls lege ich es nochmal drunter. Hat jetzt wirklich weniger mit Tolkien zu tun, aber wie ihr ja in der Folge auch gehört habt, versuche ich natürlich schon ein bisschen Stimmung mit zu übermitteln und auf der Suche nach ein paar Sounds aus dem Ersten Weltkrieg, die man verwenden kann, ist mir halt ein Schnipsel in die Hände gefallen. The End of the War, a graphic record vom 11. November 1918 um 11 Uhr. Das sind so ein paar Sekunden davor. Und man hört wirklich nochmal, wie von der alliierten Seite wirklich nochmal alles leer geschossen wird. Und um Punkt 11 Uhr ist es mucksmäuschenstill. Und dann hört man noch so die Erde runterkommen und so nach circa 11:01, 11:02 hört man noch wieder Vogelgezwitscher. Und ich packe euch den Link auf jeden Fall in die Shownotes, falls euch das interessiert. Das ist halt nochmal so eine ganz faszinierende zeitgeschichtliche Moment.
Mhm. Es ist wirklich faszinierend, dass es diese Aufnahme überhaupt gibt. Ne? Das ist ja, ja, einfach faszinierend. Belassen wir es dabei.
Kommen wir vom einem adventlichen, beziehungsweise von einem Event zum nächsten Event. Ja.
Boah, Dennis, was ist das für eine Überleitung?
Eine orkische, knallharte.
Leute, wir haben ja keine Zeit, wir haben noch so viel auf der Uhr.
Genau, also Adventsquiz, es gibt wieder eins.
Eins haben wir noch vergessen.
Letztes Jahr mal Pause war.
Ja, genau, eins müssen wir noch verbinden, nimmst du da rein, nämlich ein. Redaktion der letzten Folge war übrigens Maria Zielenbach, unsere aktuelle Beisitzerin noch. Das hätten wir natürlich, müssen wir natürlich fairerweise noch sagen. Und dieser kleine Hinweis sei mir auch noch gegönnt. Seit der letzten Folge habe ich mich dazu entschieden, diese Tolkien in 5 Minuten, die es ja auch auf YouTube gibt, komplett in einen eigenen Podcast zu setzen. Sprich, wenn ihr Leute habt, die sich wirklich nur diese 5-Minuten-Snippets anhören möchten, guckt einfach mal in die Shownotes, da findet ihr diesen Podcast für euren Podcatcher auch direkt. Und sie kommen immer eine Woche nach der regulären Folge raus. So, das sei jetzt hierfür gesagt. Und jetzt kommen wir zum Adventsquiz.
Ja, dann kannst du gleich weiterreden.
Danke.
Genau. Ich denke mal, warum macht er jetzt Pause?
Man kündigt sich nicht selbst an, sowas macht man nicht. Ja, genau, dieses Jahr gibt es auch wieder ein Adventsquiz, wieder vorbereitet von Maria. Vielen lieben Dank da schon mal für. Ich habe sehr herzlich um die Fragen gekümmert, ich um die Gewinnspielpreise. Das erste Unboxing findet ihr schon in unseren Social-Media-Kanälen. Da wird euch werden wir euch die Links auch in die Shownotes reinpacken. Elbenwald hat auch schon angekündigt, was zu schicken. Das soll angeblich morgen die Hobbithöhle von Elbenwald verlassen. Da werden wir natürlich auch sagen, was es gibt. Und es ist im Prinzip, wie Dennis hat es gesagt, letztes Jahr gab es Pause. Wir also 2018, dass es 24 Fragen gibt, die man lösen muss. Und dann kriegt man jeweils einen Buchstabe. Und dann kriegt man ganz, oder 23 Tage. Und am 24. gibt es dann im Prinzip die Abschlussfrage und das Ergebnis oder das Wort oder den Spruch oder wie auch immer kann man dann aus den 23 Buchstaben, die man sich vorher gesammelt hat, herleiten und einreichen.
War das nicht noch viel komplizierter, wo Maria irgendwie, glaube ich, vor 2 Jahren so einen Lösungsschlüssel gemacht hatte, dass man halt nicht, ich meine, bei vielen Wörtern kannst du es ja so ab der Mitte irgendwie denken, was es für ein Wort sein wird.
Stimmt.
Vor allem wird es jetzt nicht Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sein oder irgendwas, sondern ja was mit Tolkien zu tun hat, sondern sie hatte sich da, glaube ich, echt richtig...
Tolkieneske Verordnung.
Oh Gott. Tragen Sie Ihren Tolkien stets bei sich. Also ich glaube, das ist noch ein bisschen kompliziert. Also muss man schon auch dann diesen Schlüssel, ohne diesen Schlüssel, diesen Lösungsschlüssel, wie man diese einzelnen Snippets dazu verwenden hat, kannst
genau,
du, glaube ich, damit
ich,
auch nichts anfangen.
Was ich halt
also
sagen
das hat sie echt
ist,
toll
wenn man
gemacht.
Eine Frage nicht weiß, kann man mit dem Lösungsschlüssel und ja. Die anderen Fragen, wenn es dann
genau.
3 Antwortmöglichkeiten gibt und das heißt, irgendwie nehmen sie den 4. Buchstaben des Antwortsatzes, dann kann man die 3 Buchstaben zur Not mal durchtesten, welcher es denn sein sollte. Um dann auf den, und es gibt ja ganz viele tolle Preise. Wir haben mit dabei Elbenwald. Wir haben Klett Cotta, die sehr viel gespendet hat. Wir haben eine Autorin, die von sich aus sich bei uns gemeldet hat und die gerne eines ihrer Fantasy-Bücher bei uns verlosen möchte, was wir natürlich gerne tun. Ich habe leider gerade den Namen nicht parat. Walking Tree Publish spenden uns eine Handvoll Bücher für die Verlosung.
Der Hölker Verlag stellt uns die neuen Tolkien-Kochbücher zur Verfügung zum Verlosen.
Und,
fand ich auch ziemlich cool.
Die Dicke ja. Sponsert auch noch das ein oder andere. Ja.
Also lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist einfach
Dennis,
super witzig, immer noch zu rätseln.
Warum darf ich nicht mitmachen?
Weil das in Gewinnspielbestimmungen so drin steht. Keine Mitarbeiter der Deutschen Tolkien-Gesellschaft dürfen dran teilnehmen.
Mitarbeiter, wir kriegen endlich Geld dafür.
Moment,
oh mein Gott, davon
freue
ich mich so.
Liebe an, dass du mir,
Wir sind alle Praktikanten.
Also, jetzt, weil ich Tolkien-Moderator bin, darf ich nicht dran teilnehmen, weil ich dann eigentlich eingestellt bin bei der. Ja, okay, gut.
Ja, du hast ja Arbeit damit, oder?
Wieso
kriegst du zwar nichts dafür.
Das ist für mich, Nein, das ist ja auch kein Muss, sondern ich darf für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft aktiv sein.
Genau, er darf am Wochenende die Sendung schneiden.
Das ist eine sehr gesunde Einstellung. Ich wusste, dass das
kommt. Also gebe ich euch jetzt noch 5 Minuten und dann muss die Sendung fertig sein, damit ich nämlich auch noch anständig schneiden kann, ohne dass ich wieder 5 Stunden davor hänge.
Ja, das könnte relativ genau hinkommen. Also wie gesagt,
ja, ich habe nämlich noch eine ganz kurz notierte Nachricht. Und zwar gibt's wieder eine Tolkien Times von Klett Cotta. Allerdings dieses Jahr nicht in der Printausgabe, aber zum kostenlosen PDF-Download bei der Hobbit-Presse von Klett Cotta. Verlinken wir euch natürlich in die Shownotes.
Das geht nicht. Ich will die gedruckt haben.
Und dann?
Muss ich die jetzt selber ausdrucken?
Du darfst sie dir ausdrucken.
Ja, aber das Papier ist auch nicht dasselbe, was die, oh Mann. Klett Cotta, ihr spart auch jetzt wirklich am verkehrten Ende.
Nee, also war auch mein erster Gedanke. Da muss man sich aber überlegen, die Tolkien Times liegt aus. Die Tolkien Times ist wirklich so, die wird produziert für die Frankfurter Buchmesse, die wird produziert für Buchhandlungen oder die Leipziger Buchmesse, das war der eigentliche Begriff, den ich suchte, wo halt wirklich so massenhaft rausgehen. Wir kriegen immer 1.000, 2.000 oder 4.000, je nachdem, wie viel wir bestellen, für die Messestände bei der CCXP, für unsere Messestände bei der MagicCon, für unseren Stand bei den Tolkien-Tagen oder generell für die Tüten. Und wenn dir jetzt irgendwas aufgefallen ist, wirst du feststellen, dass das fast alles Präsentveranstaltungen sind, die halt einfach auf absehbarer Zeit, also weder dieses Jahr noch nächstes Jahr jetzt erstmal so stattfinden. Und dann ist es natürlich die Frage, muss ich kostengünstig produzieren zu können, so viele produzieren, auf denen ich sitzen bleibe, oder bringe ich sie dann einfach digital raus? Also ich bin mir relativ überzeugt, wenn es wirklich wieder anzieht und wenn es wieder mehr Veranstaltungen gibt, dass sie dann auch wieder die Tolkien Times drucken.
Ja, sie schreiben ja auch, in diesem Jahr gibt sie es halt jetzt mal nur digital. Also sie formulieren das auch so, dass das jetzt kein bleibender Effekt ist sozusagen.
Ja, weil sonst war es nämlich auch immer so, die gab es dann gedruckt und dann irgendwie so ein halbes Jahr später als PDF. Und aber was willst du sie jetzt drucken? Also du hast ja gar nicht die Möglichkeit ranzukommen.
Aber ich fand das ganz cool immer, weil ich habe die mal nach Hause geschickt bekommen. Ich hatte die nämlich immer abonniert. Das fand ich immer voll schön.
Irgendwie war das halt drin, generell von Klett Cotta, ja, den Newsletter abonniert hast, dann bist du ja automatisch mit da drin. Dass du auch den irgendwie die mit nach Hause kriegst. Ich habe mich auch schon gefreut, den jetzt 4 Jahre jedes Jahr nach Hause geschickt zu bekommen.
Apropos Post von Klett Cotta, ist auch noch total nett gewesen, als das Paket kam mit den Gewinnspielpreisen. Da steht so als Warnung steht drauf, Vorsicht, Bücher. Ich fand das so nett, weil natürlich ist gemeint, Vorsicht, zerbrechlich, ne, gut behandeln, da sind Bücher drin. Aber ich hatte so einen Moment lang so den Eindruck, da ist jetzt das Monsterbuch der Monster aus Harry Potter drin. Vorsicht, bissige Bücher. Das war nicht so schön. Das wollte ich noch kurz erzählen.
Nein, ich habe hab gerade wieder Bilder im Kopf, die möchte ich gerade gar nicht im Kopf haben.
Dann lassen wir doch einfach Dennis an dieser Stelle mit seinen Bildern im Kopf. Verabschieden uns nicht, weil jetzt kommt Marie mit, was Dennis?
Tolkien in den Medien.
Hier ist wieder Marie-Noëlle Artemis mit Tolkien-Referenzen aus Film, TV und Büchern. Wir kehren zur Big Bang Theory zurück. Am Anfang konnte ich immer noch 2, 3 Staffeln zusammenfassen. Gegen Ende häufen sich jetzt die Anspielungen. Heute schauen wir uns gleich 4 Episoden aus Staffel 8 an. Los geht es direkt in der allerersten, The Locomotive Interruption. Darin wird Sheldon bei einem Zugtrip ausgeraubt. Als Amy und Leonard ihn abholen, hat er keine Hose, keine Schuhe und nur noch einen Socken an. Er versinkt in Selbstmitleid, bis er ein passendes Bild für sein Erlebnis findet. Er meint, er habe sich von Gandalf den Grauen in Gandalf den Weißen verwandelt. Er ist gestärkt aus dem Abenteuer hervorgegangen und weißer als geplant, weil er seinen Urlaub nicht unter der Sonne verbracht hat. Im Original klingt das so. You know, I'm a lot like Gandalf the Grey. He fought the Balrog and emerged stronger than ever as Gandalf the White. I was robbed of my phone and pants and I, too, came back stronger. And whiter too, because I wasn't in direct sunlight for 6 weeks. In Episode 10, The Champagne Reflection, haben wir Spaß mit Flaggen. Die Internetserie von Sheldon stellt Flaggen aus aller Welt vor, manchmal auch aus fantastischen. In dieser speziellen Folge geht es um weiße Flaggen. Er erklärt, dass man sie zu Anfang der letzten Runde eines Rennens schwenkt, wenn man sich im Kampf ergeben möchte, der Truchsess von Gondor ist oder vom japanischen Minamoto-Clan. Anyway, please sit back, relax and join us as we take our final lap, as indicated by the waving of this racing flag. And of course, white flags can also represent surrender, the stewards of Gondor and the Japanese Minamoto-Clan. In Folge 12, The Space Probe Disintegration, haben Sheldon, Leonard, Amy und Penny Schwierigkeiten zu entscheiden, was sie an dem Abend zusammen machen wollen. Ein Vorschlag ist das Herr-der-Ringe-Risikospiel. Sheldon sagt, we can all stay here and play Lord of the Rings Risk. Beim Spielen attackiert Sheldon dann das Auenland vom Bockland aus. Let's see, my armies are going to attack the Shire from Buckland. Und auch in der letzten Folge, Nummer 24, The Commitment Determination, findet sich eine Tolkien-Anspielung. Aber Achtung, wer noch nicht so weit geschaut hat, sollte zum nächsten Podcast-Marker vorspringen. Hier kommt ein Spoiler. Haben wir eigentlich einen Spoiler-Jingo? Nein? Egal, ihr hattet jetzt lang genug Zeit. Sheldon sitzt mit einem Ring vor seiner Gollum-Figur. Well, Gollum, you're an expert on rings. What do I do with this one? Auf Deutsch, Gollum, du bist doch der Ringexperte. Was mache ich mit diesem hier? Ich mache mich mit dem Ring für dieses Mal aus dem Staub. Wir hören uns in 2 Tollcast-Folgen wieder. Bis dahin, eure Marinuel Artemis.
Eieiei. Es ist irgendwie gerade so noch ein bisschen Big Bang-lastig, ne?
Da ist aber halt auch echt viel, ne?
Ich bin mal gespannt, was sie dann in der Vorweihnachtsausgabe bringen wird. Also ich glaube, Anspielungen gibt es ja zu häufig. Ich glaube auch bei Community College gibt's ganz viele. Also es ist sehr faszinierend.
Cool.
Dann, Dennis?
Ja, spiel ab.
Termine.
Ja, irgendwie haben da draußen die Veranstalter mitgekriegt, dass es eventuell nächstes Jahr eine Impfung gibt gegen das, was aktuell hier rumkassiert, weil ich bin jetzt erstmal eine Weile mit Reden beschäftigt. Also, vom 8. Januar 2021 haben wir die Mitgliederversammlung der DTG. What? Moment, da muss ich gleich Tobias nochmal drauf ansprechen. Am 10. Januar startet die Anmeldung zum Ting. 3. Da muss ich gleich auch nochmal mit Tobias drüber reden. Dann haben wir vom 13. Februar 2021 das Tolkien Society Seminar online. 15. bis 16. Mai die Weltenwerker Con auf der Messe in Gießen. 27. bis 30. Mai 2021 Leipziger Buchmesse. Und am selben Wochenende vom 28. bis 30. Mai 2021 Tolkien Tage im Pond. Auch hier noch einmal, ne, der Freitag-Kinoabend ist schon ausverkauft. Bitte Tickets vorbestellen. Nähere Infos gibt es nochmal demnächst. Ich habe nämlich noch ein kleines Gespräch mit Sebastian führen können. Dann haben wir noch vom 30. Juli bis 2. August das Elbenwald-Festival in Cottbus. Vom 5. bis 8. August das Tolkien-Ting auf dem Rittergut Lützensömmern. Nächstes Jahr das letzte Mal in Lützensömmern. Vom 20. bis 22. August 2021 das Mittelerde-Fest in Österreich. Anmeldung dort kann man sich dann ab dem 1.12.2020. Vom 15. bis zum 17. Oktober haben wir dann noch die Magic Con in Bonn. So, das war's. Mann. Ja. Das wird ja wieder viel. So, Tobias, Mitgliederversammlung DTG, 8. Januar. Hau raus.
Zu 99%iger Wahrscheinlichkeit. Wir hatten diese Woche, hatten wir eine Demo mit einem Anbieter, der uns eine Software zur Verfügung stellt, die wir dann ein Jahr lang nutzen können, mit rechtssicherer Abstimmung und Co. Wir sind noch ein bisschen am Hadern, ob wir am Freitag oder am Samstag die Mitgliederversammlung machen wollen. Ich überlege auch, ob wir im Discord nicht einfach da eine kleine Umfrage für starten sollen. In unserem Discord-Channel gibt es ja einen eigenen Bereich, wo nur Mitglieder Zugriff drauf haben. Mhm. die ist jetzt nicht repräsentativ, bietet aber natürlich dem Vorstand die Möglichkeit, zu sagen, wenn jetzt irgendwie 20 Leute mitmachen oder 40 und alle sagen, Samstag geht nicht, dann ist es halt der Freitag, auch eine Uhrzeit müssen wir natürlich noch finden. Die findet jetzt, wie gesagt, definitiv digital statt. Und damit es nicht zu Verwirrung kommt, habe ich gesagt, eigentlich war ja die Mitgliederversammlung, war ja die Anmeldung für das Ding, wie du ja richtig meintest, der 3. Januar. Da ja dann aber die die Mitgliederversammlung noch nicht stattgefunden hat, hatte ich mir überlegt, wenn wir jetzt am 3. eine Anmeldung machen, dass die Leute komplett irritiert sind. Und darum habe ich gesagt, ich möchte erst, auch wegen der direkten Nähe, erst die reguläre Mitgliederversammlung abschließen. Und wenn die abgeschlossen ist, dann geht am Sonntag, also das ist ja der Sonntag, ist der 10., geht dann die Anmeldung online. Ist jetzt eine Woche später, aber dann kann mir jetzt keiner sagen, Moment, ich habe mich da noch angemeldet, wieso habe ich keine Einladung zu der Videoschalte gegeben? Und ich würde sagen, in der nächsten Sendung, wenn es dann spruchreif ist, würde ich auch schon mal hier das Konzept der digitalen Mitgliederversammlung mal vorstellen, ja, wenn das gewünscht ist.
Mach gleich schon mal ins nächste Pad für die nächste Sendung schon mal. Ne, Tobias, ganz großes Thema, aber erst ab Minute 40 bis 50.
Schön, wenn man solche Freunde hat.
Und stimmt, machen wir das halt einfach ausführlich, wie es läuft, welche Voraussetzungen es gibt, ob es Video gibt oder nicht. Das passt dahingehend, dass wir nächste Woche Vorstandssitzung haben, wo wir die ganzen Sachen eintüten müssen, weil dann muss ja auch die Einladung rausgehauen werden. Und das ist der Grund, warum ich die Ting-Anmeldung einfach eine Woche nach hinten gelegt habe.
Du musst mir mal heimlich die Daten geben. Ich will euch mal ärgern.
Kannst du. Es ist immer der erste Dienstag im Monat und der dritte Donnerstag.
Nur mal so Mäuschen spielen. Ich höre auch nur zu. Ich mute mich auch.
Du kommst ja gar nicht rein.
Verdammt. Ich muss irgendwie noch die Hintertür finden.
Außer du bist Vorstand, Dennis, wie wär's denn damit?
Ich habe ja schon das
Spoiler-Alarm
des Öfteren schon gesagt, gab so ein dunkler Vertreter. Boah.
So ein Quoten-Org.
Ja, danke, dass du mich jetzt so einen
Quoten-Org. Wenn ihr dafür seid, wenn, liebe Hörende, wenn ihr dafür seid, dass Dennis in den Vorstand kommt, dann bewertet uns jetzt überall mit 5 Sternen. Möchtet ihr, dass Dennis nicht in den Vorstand kommt, bewertet uns ebenfalls mit 5 Sternen und schreibt rein jeweils, warum ihr dafür oder dagegen seid und helft uns damit, dass uns noch ein paar mehr Leute auf uns aufmerksam werden.
Also irgendwie habe ich das nicht verstanden. Pro und Contra jeweils 5 Sterne? Hä?
Genau.
Ja, ich möchte einfach nur die 5 Sterne haben. Der Grund ist mir doch aber egal.
Ja, toll.
Nachher wollen die Leute dich nicht haben und wir haben lauter 1-Sterne-Bewertung. Bist du dann glücklich?
Nein, aber dann wisst ihr Bescheid, dass ich nicht in den Vorstand soll.
Ja, aber das können sie ja reinschreiben. Also, liebe Leute, denkt dran, bewertet uns freundlich, teilt uns. Wir sind der größte Podcast ever. Nein, das führt jetzt zu
Okay, hat Tobias, glaube ich, heute Morgen, ich möchte mich nochmal an die Zuhörenden da draußen entschuldigen, der hat heute Morgen vergessen, seine Tabletten zu nehmen. Das wird bei der nächsten Sendung definitiv geändert werden.
Leute, wir sollten zum Schluss kommen, das wird nicht besser hier.
Wir sind schon bei einer Stunde 15.
Ja, dann jetzt aber schnell, nicht, dass das Horn noch ein zweites Mal hier da ankommt. Nein, nix da, weg, aus, cut, tschüss, guten Abend, auf Wiederschauen, auf Wiederhören.
Habt ihr noch irgendetwas?
Nee.
3, 2, 1, 1.
Nee, Gott. Ich hab nichts mehr. Ja, wir hören uns ja sowieso da draußen wieder so in 2 Wochen, von daher.
Spätestens.
Ja.
Bis dahin bleibt
ich
gesund,
haltet
die Ohren steif und eine Tolkien-eske Zeit.